Radio 1, nur für Erwachsene.
Bei mir jetzt also zu Gast Andreas Dresen, ich ganz herzlich grüße. Schön, dass du da bist.
Hallo Knut.
Und im Hintergrund ist das nicht toll, wir werden auch gedreht.
Ja.
Fernsehen ist hier.
Lutz Pinner dreht ja, hier mit dem Kamerateam.
Der Grimme-Preisträger dreht einen Film und wir dürfen dabei sein.
Wahnsinn, das wir sind Protagonisten.
Mal, ja, wir sind Protagonisten seines Films. Wir fliegen wahrscheinlich sowieso wieder raus.
Ja, wird wieder rausgeschnitten, klar.
Du kennst das doch, am Schluss fliegt man raus. Dein Film bei der Berlinale, also dieser schöne Triumph mit zwei Preisen, einen habe ich ja schon genannt, der andere war übrigens dann für Laila Stieler, wollen wir nicht vergessen, deine langjährige Drehbuchautorin.
Unbedingt.
Die auch Gundermann geschrieben hat und die mir sehr schön erzählt hat, am Anfang zur Öffnung der Berlinale saß sie irgendwo oben und dann hat sie sich immer weiter vorgearbeitet. Da sieht man mal, wie Drehbuchautoren, Autorinnen oft behandelt werden. Am Schluss war sie dann auf der Bühne, hat diesen Preis bekommen und diese Geschichte, inzwischen glaube ich, hat sie es auch rumgesprochen, worum es in deinem Film geht. Man kennt natürlich den Sohn, man kennt die Geschichte, über den gibt's auch schon einen Film. 5 Jahre, eindrucksvolles Werk über seine Haft, über die schlimme Geschichte, ohne Prozess, ohne überhaupt Beweise, dort einzusitzen. Du bist aber einen anderen Weg gegangen. Wir können das, glaube ich, auch verraten, dass der Sohn so gut wie gar nicht vorkommt in deinem Film.
Ja, mit wenigen Szenen, würde ich sagen.
Wenigen Szenen. Im Mittelpunkt steht die Mutter. Warum?
Also ich habe natürlich auch, was ja naheliegend war, erstmal mit der Geschichte des Sohnes angefangen, weil ich, wie glaube ich viele von uns, die Geschichte von Murat über die Medien verfolgt habe. Und habe mich dann auch mit ihm getroffen, in Bremen viele Gespräche geführt und dann tatsächlich mit 3 verschiedenen Drehbuchautoren versucht, diese Innenansicht von Guantanamo zu entwickeln, fand aber dann, dass das wirklich unglaublich dystopisch kafkaesk ist, da gibt's wirklich keine Hoffnung, weil, also selbst die gängigen Muster von Gefängnisfilmen greifen ja da nicht so, was man dann so vielleicht machen könnte, Gerichtsverfahren oder ein Ausbruchsversuch oder irgendwas so. All das geht in Guantanamo nicht und so kamen wir da nicht weiter und dann habe ich halt irgendwann in Bremen bei einem sehr schönen Abendessen Rabir kennengelernt und die ist wirklich ein Hammer von Frau, also mit einem ganz herzlichen Lachen und einer großen Energie und da ploppte zum ersten Mal der Gedanke auf, dass es vielleicht schlauer ist, so eine Geschichte aus der Perspektive der Mutter zu erzählen, die um ihren Sohn kämpft. Das konnte ich dann auch leichter nachvollziehen, als jetzt Folter und Terror in Guantanamo zu zeigen.
Was dann aber erzählerisch natürlich ein großes Problem ist, weil es geht über einen sehr langen Zeitraum. Sie hat ja jahrelang gekämpft.
5 Jahre.
Fünf Jahre. Sie hat ihn nicht gesehen, sie ist nicht dort, sie weiß ja auch so gut wie gar nichts. Also der Sohn ist ja der große Abwesende in diesem Film. Und dann einen Bogen zu finden, eine Spannungsdramaturgie zu finden, um uns mit dieser Frau durch diesen Weg gehen zu lassen. Wie war das?
Naja, das ist so ein 2 Schritte vor und ein Zurückweg. Ja, und wir haben natürlich eine Lösung finden müssen, auch für den Zuschauer das Vergehen dieser langen Zeit kenntlich zu machen, weil normalerweise, wenn man im Film schneidet, denkt man ja, ist jetzt kurz danach so. Und wir haben den Film quasi in Segmente zerrissen und es war Lailas Idee, dann die Tageszahlen einzufügen, die seit Murats Verschwinden vergangen sind. Und das liest sich dann schon gigantisch, wenn man plötzlich 1200 136 Tage, ja, also und natürlich erzählt der Film auch in Sprüngen, ja, und trotzdem geht es mit kleinen Schritten vorwärts und das war für uns ein wichtiger Weg, zu zeigen, was das auch für eine Mühe ist, was für eine Sisyphos-Arbeit, so jemanden aus so einem Unrechtssystem wieder rauszuholen, weil mit den normalen rechtsstaatlichen Mitteln kommt eben der Anwalt Bernhard Docker auch nicht weiter. Ja.
Das ist also ein inzwischen legendärer Menschenrechtsanwalt, der im Film ganz wunderbar gespielt wird von Alexander Scheer, ganz zurückhaltend, ganz leise, so wie er auch ist. Er dient ja, er ist jemand, der anderen Leuten hilft, der sich nicht selbst in den Mittelpunkt drückt und dieses Zusammenspiel dann, also dieser beiden, dieser Hausfrau und dieses Anwalts ergibt dann natürlich auch eine Komik. Also der Film hat ja auch bei allem Tragischen einen eigenen Witz.
Das war ein großer Reiz, als wir die Rabir-Perspektive eingenommen haben, dass Rabir als Mensch und damit auch als Filmfigur ohne Humor nicht zu denken ist. Das gehört einfach zu ihr dazu, sonst hätte sie vermutlich auch diese 5 Jahre gar nicht durchgestanden. Und Laila und ich können sowieso nicht miteinander arbeiten, ohne dass zumindest eine Farbe von Komik in auch die düsterste Erzählung kommt, weil das gehört für uns zum Leben dazu. Das kennen wir ja auch als Menschen, dass wir uns schwere Situationen mit Lachen irgendwie ein bisschen aufhellen. Und deswegen war das eine schöne Möglichkeit und die haben wir gerne ergriffen, in diesem ungleichen Paar natürlich auch Konflikte zu spielen, die sich teilweise komisch darstellen.
Also sie bewegt sich ja auf völlig ungewohnten Parkett, ganz klar. Also sie ist in dieser Welt des Rechts, die auch was Merkwürdiges hat. Du bist Verfassungsrichter. Also es ist ja einerseits schön, dass es Regeln gibt und Gesetze gibt, die unser Leben dann in irgendeiner Weise erfassen, aber sie erfassen es ja nie ganz. Und ich denke, auch das ist ein komisches Element in diesem Film, dass sie immer wieder merkt, ihr gesunder Menschenverstand, ihr Mutterwitz irgendwie reibt sich dann schon auch in diesem System.
Naja, das ist ja interessant, dass Rabir in diesem Film die Fragen stellt, die man sich als Zuschauer auch stellt. Und Bernhard Docke als Rechtsanwalt und also auch als Filmfigur muss diese Merkwürdigkeiten erklären. Teilweise stößt er aber auch an seine Grenzen, weil natürlich Guantanamo mit rein rechtsstaatlichen Prinzipien überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und er musste ja viele Jahre kämpfen, überhaupt irgendeinen Weg zu finden, da ranzugehen. Und das ist natürlich dann über Menschenrechtsorganisationen passiert, auch über Öffentlichkeitsarbeit. So. Und so nach und nach ist ein Weg aufgebrochen, bis es dann zu diesem legendären Supreme Court Urteil gekommen ist, weil Rabir mit Bernhard, die haben ja dann vor dem höchsten amerikanischen Gericht gegen George W. Bush geklagt und auch gewonnen.
Und wenn ich sage, sie betritt Neuland, dann gilt das in gewissem Sinne auch für dich. Du drehst in Bremen, in einer türkischen Community mit türkischen Schauspielern, Schauspielerinnen, zum Teil auch auf Türkisch, ganz klar, wenn die untereinander reden, reden sie Türkisch. Also das war für dich ja auch ein neues Milieu.
Das war für mich total spannend und das finde ich immer wieder ein so schönes Geschenk meines Berufes, ehrlich gesagt, dass er mich in Bereiche reinführt und zu Menschen führt, die ich davor nicht kannte, wo man einfach was Neues für sich kennenlernen und erobern kann. Und das war für mich total schön, die Familie Konas kennenzulernen oder eben so einen tollen Menschen wie Bernhard und sich dann so reinzuarbeiten in so eine Materie. Klar, das ist jetzt nicht mehr Ostdeutschland, das ist ein anderer Bereich und war im Übrigen auch spannend für mich, mit einem amerikanischen Team zu drehen, mit einem türkischen Team. Es gibt ja auch Szenen, die in Ankara spielen. Interessante Erfahrung.
Wir reden auch gleich weiter über Rabir Konats gegen George W. Bush. Andreas Dresen ist bei uns. Wir reden über seinen neuen Film Rabir Konats gegen George W. Bush. Geht mir inzwischen ja auch wirklich ganz flüssig so über die Lippen, dieser sehr, sehr lange Titel. Und wenn ich sage, du betrittst damit Neuland, du hast es selbst ja auch beschrieben, das stimmt aber auch wiederum nicht, weil so eine Figur wie diese Rabir ist natürlich nah und taucht in deinem Werk ja immer wieder auf. Also die Kraft der Schwachen, wie man sagt, der sogenannten kleinen Leute, der Leute, die sich durchsetzen. Also da bist du dann letztlich doch wieder bei deinen Themen.
Ja, naja, das ist ja erstmal eine Arbeiterfamilie, kann man sagen. Also Murat selber hatte eine Schiffsbauerlehre, der ist eigentlich Schiffsbauer. Sein Vater arbeitet seit 40 Jahren in den Mercedes-Werken in Bremen, immer Nachtschicht. Der hat das Geld für die Familie rangeschafft, also was sie auch zu einem kleinen, bescheidenen Wohlstand geführt hat. Sie haben ein kleines Reihenhäuschen dort, Rabir, das sieht man auch im Film, fährt immer schicke Autos.
Ja, liebt sie sehr, ne?
Liebt sie sehr, fährt wie eine Verrückte, ist so lustig, mit ihr durch Bremen zu fahren. Also ich spreche jetzt von der Original-Rabir, da wird einem wirklich Himmelangst und Bange. Wir haben das auch im Film. Ist natürlich ein großer Spaß gewesen. Aber du hast recht, das sind natürlich auch die Träume der kleinen Menschen, auszubrechen aus ihrer Welt und plötzlich wird sie aus dieser kleinstädtischen Atmosphäre von Hemelingen reingeschleudert in die ganz großen politischen Prozesse.
Ja, und Madame Kaptan spielt das als ein mütterliches Feuerwerk mit so einer Liebe und Leidenschaft, dass es mir übrigens auch schwerfällt, das jetzt überhaupt noch auseinanderzuhalten. Bei der Berlinale waren ja beide und dann plötzlich zu begreifen, nein, sie spielt diese Figur wirklich bloß und sie ist auch ganz anders, das muss man auch sagen. Ja. Sie spielt ja tatsächlich als Schauspielerin hervorragend eine Rolle und zwar die erste große Filmrolle.
Ja, das ist schon Wahnsinn, wie Madame das macht, also mit unglaublich viel Herz und einem Wahnsinns-Rhythmusgefühl. Das kommt bestimmt auch durch ihre Stand-up-Erfahrung als Comedian. Sie war schon in den Probeaufnahmen in den meisten Takes 15 bis 30 Sekunden schneller als ihre Kollegin. Das fiel schon auf. Und das ist gerade für Szenen, die eine Komik haben, da braucht man diese Form von Rhythmus. Aber es ist eben nicht nur das alleine, sondern ich finde, sie hat auch eine unglaubliche Durchlässigkeit. Und der Film hat zwar auch Komik, aber ist natürlich ein politisches Drama auch, weil das, was da verhandelt ist, das sind schwere Beträge so. Und da rührt sie einen eben auch. Also ich finde, ich habe ganz viel Empathie mit ihr, wie sie die Rabir spielt.
Unbedingt. Und wenn du sagst politisches Drama, dann müssen wir aber auch ganz klar sagen, die Königsebene gewissermaßen, die fällt aus. Also es gibt nicht die Hinterzimmer, es gibt nicht die Politiker, die ja alle übrigens, muss man doch so deutlich sagen, versagt haben, die sich nicht gekümmert haben um ihn. Die kommen ja im Film quasi nicht vor. Wir bleiben immer auf der anderen Ebene.
Ja, das hat natürlich mit der Perspektive der Mutter zu tun, aus der wir erzählen. Und wir nehmen auch ihre innere Perspektive ein. Ihr Interesse ist nicht die Enthüllung von politischen Missständen, sondern ihr Interesse ist einzig und allein, erstmal ihren Sohn zurückzuholen. Dass da natürlich im Hintergrund ein einziger politischer Skandal gelaufen ist, das steht auf einem anderen Blatt. Das kommt im Film eher gespiegelt über den Anwalt Bernhard Docke dann, der diese Hintergründe dann natürlich auch erfährt.
Aber trotzdem kommt der Film natürlich jetzt auch eine ganz besonders aufgeheizte politische Lage übrigens. Also insofern denke ich mir auch bei den Gesprächen, die du jetzt schon führst und weiterführen wirst, wird dieser politische Hintergrund, der quasi ja nur als Schatten da ist, dann eine größere Rolle spielen?
Der spielt ja auch im Film durchaus keine kleine Rolle, muss ich sagen. Wir wollten den Film nur nicht runterdimmen auf eine politische Abrechnung, sage ich mal, mit jetzt Frank-Walter Steinmeier oder so, weil letztendlich geht es ja um was Größeres. Es geht ja darum, dass der Film davon erzählt, dass man auch, wenn man sich manchmal schwach und hilflos fühlt, dieser deprimierende Nachrichten wegen, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, aufzustehen und diese Welt zu verändern und die Dinge in Angriff zu nehmen. Wenn einem was nicht passt, sollte man sich wehren. Ne? Das haben wir schon im Osten gemacht, das können wir jetzt auch tun und das finde ich auch gut und dass diese Frau das schafft, sollte auch Mut geben in so dystopischen Zeiten. Ne?
Und weil du die gerade ansprichst, die Zeiten natürlich, Andreas, gestern kam ja der offene Brief, du bist einer der Erstunterzeichner. Viele sehr prominente Leute haben sich da an den Bundeskanzler gewandt. Ich fasse das mal kurz zusammen, weil diese Zeit haben wir nicht, aber Leute werden es auch gelesen haben, also keine schweren Waffen an die Ukraine, keine Verlängerung des Krieges, Anerkennung für sein Zaudern, so würde ich es jetzt mal nennen. Ich frage mich da in dem Augenblick, als ich es auch gelesen habe, wir sind ja alle ratlos und hilflos, ob nicht dieser Brief eine Art von Adressat mitdenkt, nämlich Putin, der für all das, was da gefordert wird, nämlich Verhandlungen, Vernunft, Kompromisse, die ja alle normale politische Vorgänge wären, überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Also er schickt Raketen, er ist Mitglied des Sicherheitsrates, schickt die hinterher, wenn der UNO-Generalsekretär zu Gast ist. Also das sind für mich alles Zeichen, wo ich sage, dass so ein Brief etwas beschwört, eine Hoffnung auf Aufklärung und Verständigung, die überhaupt nicht mehr real ist.
Das ändert aber trotzdem nichts daran, dass wir das brauchen, weil sonst kommen wir aus dieser Situation nämlich nicht raus. Und mit einer immer größeren verbalen und auch realen Aufrüstung ist das Problem letztendlich aus meiner Sicht nicht zu beheben. Wir können dann letztendlich, wenn wir das bis zu Ende denken eigentlich, dann müssten wir da mit Truppen rein. Das finde ich fatal. Also und man muss auch gucken, wo auch eine Aufrüstung und auch eine Hilfeleistung endet in einem wirklich weltweiten Desaster. Und das ist eigentlich der Grund, dass man da wirklich mit Augenmaß und Bedacht vorgehen sollte. Und mir ist diese teilweise Kriegsrhetorik, die man jetzt in den Medien, aber auch bei bestimmten Politikern teilweise hört, suspekt.
Aber ist das, was in diesem Brief, ist ja sehr ausführlich, wir können wie gesagt nicht alles diskutieren, aber was da gefordert wird, dann nicht letztlich etwas, was auf Kosten dann der Menschen in der Ukraine geht? Also die denke ich natürlich vor allem zuallererst.
Der Brief geht ganz bestimmt nicht auf Kosten der Bevölkerung der Ukraine, sondern der Krieg, den Putin da angezettelt hat, das muss man mal ganz klar sagen. Aber man muss natürlich auch gucken, inwieweit eine immer weitere Aufrüstung sozusagen in diesem Krieg nicht immer auch immer mehr Opfer auf Seiten der Zivilbevölkerung fordert. Also es ist natürlich erstmal leicht gesagt, wir schicken da große Waffen hin, aber die werden dann natürlich auch eingesetzt und werden auch zu einer entsprechenden Gegenreaktion führen. Also das ist eine höchst ambivalente und ganz schwierige Situation und eigentlich kann man nur an alle Beteiligten appellieren, die Kriegsrhetorik versuchen runterzuschrauben und zu versuchen, immer wieder ein Gesprächsfaden aufzunehmen, weil ich glaube, die schärfste Waffe gegen einen Krieg ist immer noch die Diplomatie. Ja, also, und das sollte uns irgendwie nicht in Vergessenheit geraten.
Absolut. Ich habe, wie gesagt, nur das große Problem, dass ich das Gefühl habe, die Instrumente der Diplomatie sind absolut stumpf geworden.
Ja, aber dann können wir nur noch sagen, dann bleibt uns nur der Dritte Weltkrieg, weil dann marschieren wir alle los und wohin das führt in diesen Zeiten. Wir leben halt nicht mehr in der Zeit, wo die Alliierten im Zweiten Weltkrieg sozusagen ohne weiteres losmarschieren konnten, weil wir leben jetzt in einer Zeit, wo es Atomwaffenareale unglaublichen Ausmaßes auf der Welt gibt und wo man super vorsichtig agieren muss, dass diese Dinge nicht einfach auch aus Unvorsichtigkeit vielleicht eskalieren.
Ja. War jetzt ein Ausflug, der natürlich sehr nahe liegt. Logischerweise dieses ganze Gespräch, wirst sicherlich auch viel überreden jetzt bei den Filmgesprächen, bei deinem Film, der eine ganz andere Geschichte erzählt, der mich doch etwas erzählt von einer Frau, die zwar kämpft, auch gegen Unrecht, aber ja doch innerhalb eines Systems, wo Regeln gelten und wo Regeln da gesetzt sind. Da muss ich jetzt noch so dran denken, in dem Augenblick, wo sie die auch versteht und merkt, was sie tun muss, wird sie auch erfolgreich?
Ja, sie hat natürlich auch einen guten Partner mit Bernhard und und da gibt es viele Menschen, die ihr auch helfen, auch Menschenrechtsorganisationen. Ja. Das kommt im Film ja auch vor und es zeigt eigentlich auch und es ist für mich durchaus ein utopischer Gedanke hinter dieser Geschichte, dass wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Bernhard und Rabir, die sind so verschieden. Ja, also wenn die zusammenarbeiten und jeder für sich etwas reinbringt in diese Bemühungen, was ganz eigen ist. Rabier, dieses stürmisch vorwärtsdrängende, Bernhard, das reflektierte, nachdenkliche, sorgsam abwägende. Wenn das zusammenkommt, entwickelt das eine unheimliche Schönheit und Energie. Und deswegen sollten wir, wenn wir über Zusammenleben sprechen, nicht immer über das Abgrenzende reden, sondern über die Möglichkeit, wenn wir verschiedene Dinge miteinander kombinieren.
Wie schön, dass wir so enden, Andreas, wo die Utopien uns gerade so ausgehen, dann haben wir doch eine Utopie hier am Ende noch entwickelt. Vielen Dank dir, viel
gerne.
Spaß, viel Erfolg natürlich jetzt auf der Natur mit Rabir Kurnaz gegen George W. Bush, der neue Film von Andreas Dresen. Dank dir.